Amen. Ja, wir leben in einer Welt voller Nachrichten. Das Markus-Evangelium ist ja auch eine Nachricht. Da gibt es dann gute Nachrichten, es gibt schlechte Nachrichten. Manchmal gibt es auch Nachrichten, warum man sich fragt, warum die Nachrichten geworden sind. Manche Nachrichten sind jetzt der Realität nicht angemessen. Ein Beispiel, diese Woche hat es ja geschneit, auch in Köln. Der Express aus Köln hat geschrieben, Schneechaos in Köln. Das haben die geschrieben, da schneit es fast nie, so ähnlich wie in Münster. Das erinnert so an Leute, die aus... Also für Leute, die Schnee nichts Ungewöhnliches, sie denken dann vielleicht an den Witz, wo sich zwei Schneeflocken unterhalten, sagt die eine, komm, wir gehen nach Köln und machen Chaos, sagt die andere, nee, geh mal alleine, das schaffst du allein, das Chaos zu machen. Wir schauen mal, wie Realität aussah in Köln nach dem Schneechaos. Der Schneeschieber hatte was schon zu schieben, aber es waren, sagen wir, 10 bis 15, höchstens 20 Zentimeter Schnee. Ich würde mal sagen, da wird ein Sauerländer wahrscheinlich lächeln, denken, das ist doch ganz normal und sich gar keine Gedanken machen. Für Kölner, da war es Chaos groß und die Welt geht unter. Ich habe euch ein Video mitgebracht, was wirklich Schneechaos ist. Wenn wir da einmal kurz reinschauen. Also wenn die von Schneechaos sprechen, ne, da kann man sagen, das stimmt wohl. Da wäre selbst die Sauerländer und Siegerländer abgemeldet und würden sagen, das übersteigt auch unsere Kompetenzen. Aber man sieht, manchmal sind Nachrichten auch relativ. Ne? Was für den einen ganz schlimm ist, ist für den anderen noch gar nicht wert, erwähnt zu werden, weil das für die Leute keine Herausforderung ist. Es gibt allerdings auch Nachrichten, die ragen so heraus aus den Nachrichten wie so ein Leuchtturm im dunklen Meer. Wo man sagt, da ist wirklich eine Nachricht, die hat die Welt verändert. Eine, bevor wir zu der Nachricht kommen, um die es heute geht, ich habe euch ein Bild mitgebracht von 1922. Ein Kind mit diabetischer, ich muss es lesen, ich bin kein Mediziner, mit diabetischer Ketoazidose, also das ist eine lebensbedrohliche Stoffwechselentgleitung durch Insulinmangel, wird hier in den Abschiedsraum gefahren, denn bis dahin war es so üblich, dass Kinder, die so diesen Insulinschock, ins Insulinkoma gefallen sind, bis zu dieser Zeit, wenn der Körper kein eigenes Insulin mehr produzieren konnte, in den Abschiedsraum geschoben wurde, wo sie die Eltern darauf warteten, dass ihr Kind gestorben ist. Sie haben ihr Kind sozusagen ins Sterben begleiten müssen, es gab keine Heilung. 1922 dieses Bild, das erste Mal, dass Kinder zwar in den Abschiedsraum geschoben werden, aber das erste Mal Mediziner ihnen aus Tieren hergestelltes, also nicht vom Menschen, Insulin spritzen. Und das große Wunder geschieht, alle Kinder in diesem eigentlich Todeszimmer erholen sich, regenerieren und werden gesund. Wisst ihr, das war so eine Nachricht, die ragt wie so ein Leuchtturm heraus aus der Welt der Nachrichten für alle Diabetiker. Man muss, wenn man im Komaschock landet, nicht mehr sterben. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, Gott sei Dank, sich behandeln zu lassen. Wirklich für die, die es betrifft, ein Wunder, eine großartige Botschaft. Und wisst ihr, heute, wenn wir über Markus sprechen, habe ich das so benannt, die Botschaft Jesus, dann geht es eben auch um so eine Botschaft, die ragt heraus aus der Welt der Botschaften wie so ein Leuchtturm. Und die hat auch das Potenzial, das Leben der Menschen zu verändern. Darum habe ich die Predigtreihe Markus-Experiment genannt. Das soll so herausfordern, dass ich mich neu auf Jesus einlasse, prüfe, was da geschrieben steht, versuche, das vielleicht umzusetzen, mich daran festzumachen und wie beim Experiment zu erleben, ob Gott Wort hält oder nicht. Und ich bin überzeugt, er tut es. Wir wollen heute den Text, den wir schon gehört haben, als Einleitung hier zum Markus-Theater, mit drei Gedanken aufschlüsseln und da werde ich dann die einzelnen Stellen nochmal rausgreifen. Der erste Gedanke, den habe ich mal geschrieben, das Wichtigste kommt meistens zuerst, die gute Nachricht. Wir haben von Johannes Markus gehört, ich habe es euch schon gesagt. Ne? Warum kann Johannes Markus das Evangelium schreiben? Weil, wie ich gesagt habe, er eine Zeit lang mit Paulus unterwegs war und vor allem mit Petrus. Und Petrus konnte dem Johannes Markus aus erster Hand berichten, was Jesus getan hat. Darum ist das Markus-Evangelium gut bezeugt, auch wenn Markus selber kein Jünger gewesen ist. Aber er war mit einem unterwegs. Und dieser Johannes Markus, der schreibt ein ganz besonderes Evangelium. Der schreibt es für Menschen wie dich und mich, für Heiden. Das Evangelium des Markus ist gerichtet an die Menschen, von denen in christlichen Gemeinden heute am meisten sitzen. Menschen, die aus einem heidnischen Hintergrund kommen, die nicht Juden gewesen sind, für die schreibt Johannes Markus. Darum beginnt Johannes Markus auch anderes als die anderen Evangelisten. Da gibt es kein Geschlechtsregister von Jesus, das war für Heiden nicht so spannend. Die wussten sowieso nicht, wie das da zusammenhängt mit den Vorfahren. Das war für die uninteressant. Wir erfahren nichts über die Geburt von Jesus, über die Kindheit von Jesus, sondern Johannes Markus beginnt im Prinzip mit dem Wirken Jesu. Er kommt sofort zum Wesentlichen. Der Vers 1 im Markus-Evangelium, Markus 1, Vers 1, das ist eine Überschrift über das ganze Buch. Und wir lesen das einmal, da schreibt Markus: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ich weiß nicht, wie ihr ein Buch schreiben würdet, wenn man Leute überzeugen will, fängt man meistens sachte an, ne, und hat so ein bisschen Vorspiel und nimmt die auf den Weg. Das macht Markus nicht. Der knallt das sofort raus als allererstes, das Wichtigste, sagt er mit so einer Bestimmtheit, dieser Leuchtturm, das Licht ist sofort an, kann sich gar nicht gewöhnen, manche kriegen dann, wie wenn man das Licht anmacht, müssen die Augen zukneifen, so ähnlich ist das, ne? So legt er los. Ohne Verzögerung, kein langsames Herantasten, kein diplomatisches Geschick vermisst man hier, weil Johannes Markus von Anfang an klarstellen will, um was es geht. Und er macht die Botschaft, obwohl er weiß, dass so eine Botschaft, die so konkret gesagt wird, auch Menschen in Gruppen spalten kann. Im 1. Korintherbrief schreibt nämlich Paulus mal in 1. Korinther 1, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Und dann die Wirkung, die das haben kann. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, ein Skandal. Für die anderen Völker völliger Unsinn, eine Torheit. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also der Markus ist so direkt, er schreibt hier an Christen, um ihnen Mut zu machen, von Anfang an zu sagen, es geht um Jesus, das ist der, auf den es ankommt, alles andere ist unwichtig. Und in den ersten Vers packt er eigentlich schon alles rein, was man wissen muss. Also wenn man hier aufgehört hätte, hätte man schon viel gewusst, das, was nötig ist. Aber es ist ihm wichtig, das vorneweg so deutlich zu sagen. Wir reden über Jesus Christus. Und dann macht er eben deutlich, was das bedeutet, was Jesus ausmacht. Also nochmal, wir werden auf der Reise durchs Markus-Evangelium viel entdecken. Wir werden nicht alles machen, ne? Nur 8 Predigten zum ganzen Markus-Evangelium. Aber so die wichtigsten Stationen sind dabei. Aber egal, was wir entdecken, bei Markus werden wir entdecken, es geht immer um Gottes Sohn, immer um Jesus. Ne? Markus hat nicht viele Gespräche mit Schriftgelehrten und Ähnlichen. Da wird immer der Sohn Gottes deutlich beschrieben, benannt und kommt zum Tragen. Und in dem ersten Vers wird Jesus gleich mit mehreren Dingen bezeichnet. Da ist also, im ersten Vers hieß es, mach nochmal einmal zurück, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also Evangelium, wissen wahrscheinlich alle, die in christlichen Gemeinden sind, heißt frohe Botschaft, gute Nachricht. Das hat der Kaiser sonst gemacht, der hat frohe Botschaften verkündet. Jetzt gibt es einen König, einen Kaiser, der noch über ihm ist, der hat auch das Recht, gute Nachrichten zu verkünden. Und die gute Nachricht dieses Königs, des großen Königs, ist eben Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und das ist schon Programm. Ich habe ja gesagt, da steht schon alles drin, denn Jesus kommt vom hebräischen Wort Jeshua und heißt übersetzt, Gott hilft, Gott rettet. Also der Name von Jesus ist schon, ne, sagt, warum er gekommen ist. Jesus rettet. Christus ist der hebräische Titel im Alten Testament für den Messias. Das hebräische Wort Messias wird im Neuen Testament mit Christus übersetzt. Der Messias ist der von Gott Gesalbte, den Gott geschickt hat, um sein Volk zu retten. Also wieder der Retter. Gott rettet. Und dann nennt Markus noch den Titel Sohn Gottes. Darum habe ich gesagt, Markus legt direkt los, ne? Da kann man nicht mehr diskutieren. Er sagt sofort, wer Jesus ist, er sagt, er ist der Sohn Gottes. Und damit gibt er ihm eine Ehre, die höher ist als das, was alle anderen Menschen sich vorstellen konnten. Er sagt nämlich, wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann ist er Person, ein Teil der Dreieinigkeit, Gott selbst. Dann verfügt er über ein göttliches Wesen, dann hat er göttliche Attribute, göttliche Eigenschaften. Dann gilt für Jesus das, was Paulus mal im Kolosserbrief später schreiben wird, Kolosser 2, Vers 9, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Entschuldigung. Also nochmal, damit wir wirklich das verstehen, wenn wir Jesus begegnen, begegnen wir Gott selbst, einem Teil Gottes, dem dreieinigen Gott, der zu Gott gehört, der Gott ist. Das ist uns manchmal nicht so bewusst, aber schaut mal im Evangelium, was Jesus alles gemacht hat. Er hat Kranke geheilt, Sturm besänftigt, Tote auferweckt. Wenn er geredet hat, dann waren das nicht nur gute Ratschläge, sondern dann war das Worte Gottes selbst, wo er sagt, alle Worte werden vergehen, meine Worte werden bleiben. Er hat durch seinen Tod die Auferstehung für unsere Sünden bezahlt, den Tod besiegt. Er sitzt zur Rechten Gottes, wir sagen es im Glaubensbekenntnis, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist der Jesus, von dem Markus im ersten Vers schon spricht, da steckt er alles schon drin. Von da habe ich gesagt, mehr muss man nicht wissen. Das ist der Jesus, der neues Leben geschenkt hat. Wenn du hier heute sitzt und Christ bist, dann sitzt du heute hier, weil Jesus dir in deinem Leben begegnen ist. Vielleicht durch Menschen, durch eine Predigt, durch Lieder. Ich weiß nicht, welcher Weg dich hierher geführt hat, aber dahinter steckte immer Jesus, der in dein Leben gesprochen hat und wollte, dass du heute hier bist. Und der Markus setzt das an den Anfang, weil das für uns Christen so wichtig ist. Das Wichtigste, was wir Menschen zu sagen haben, ist eben die gute Nachricht, ist Jesus. Wir können ihnen auch viele andere gute Dinge sagen und auch gute Dinge tun, das dürfen wir auch, das müssen wir auch. Aber das Erste und Wichtigste, was Menschen wissen müssen, ist die Botschaft von Jesus. Das ist dieser Leuchtturm im dunklen Meer. Dieser Leuchtturm bewahrt davor, dass Menschen Schiffbruch erleiden, verloren gehen, ohne Jesus leben, ihr Leben in den Sand setzen, die mit ihrer Schuld alleine bleiben. Wie so ein Leuchtturm setzt Markus das hin, ich habe es gesagt. Und das ist deshalb so wichtig, auch gerade in unserer heutigen Zeit, weil in unserer heutigen Zeit an dem Bild, wer Jesus ist, da wird herumgeschraubt, da wird Jesus klein gemacht, reduziert. Es gibt Leute, die sagen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sei gar nicht wichtig, das sei gar nicht die Hauptbotschaft. Dann will man uns einen Jesus verkaufen, der nicht der Jesus ist, von dem Markus hier spricht. Und das ist gefährlich. Wir brauchen keinen christlichen Hampelmann, sag ich mal, der nichts kann, sondern wir brauchen Christus, den Sohn Gottes, der in der Lage ist, unser Leben zu verändern. Alexander Garth, von dem habe ich schon öfters mal erzählt, der hat das so formuliert, er hat mal gesagt, ein auf postmoderne Menschenfreundlichkeit zurechtgestutzter Jesus bedeutet in der Konsequenz die totale Banalisierung des Glaubens. Das heißt, der ist unwichtig, den brauchen wir nicht. Die Verkündigung verkommt zum oberflächlichen, in reiner Diesseitigkeit gefangenem Gerede, das nichts mehr zu sagen hat über die großen Themen wie Tod, Erlösung, Vollkommenheit, Schuld und Vergebung, Vollendung der Welt, ewige Vernichtung des Bösen und Gottes neue Welt. Ich sage mal so, mit weniger als dem biblischen Jesus, dem Markus hier beschreibt, sollten wir uns nicht zufrieden geben, weil weniger nützt uns nichts. Wir brauchen den Jesus, von dem Markus spricht, der wirklich die Macht hat, alles zu verändern, mein Leben neu zu machen, mein Leben zu gestalten, den brauche ich. Und noch ein Zitat, damit bringe ich den ersten Gedanken zu Ende, auch von Alexander Gass. Warum ist Jesus so wichtig? Ich finde, er hat es treffender beschrieben, als ich es je könnte. Jesus ist das Zentrum des christlichen Glaubens, A und O, Alpha und Omega. An Jesus entscheidet sich alles. Die Lehre von Jesus, die Christologie, ist das Herz der Theologie. Christliche Spiritualität ist Jesusfrömmigkeit. Christliches Leben ist Lebensgemeinschaft mit Jesus. Christlicher Glaube ist das Ergreifen dessen, was Jesus für mich und für alle getan hat. Also als erstes nehmt das mit, den Jesus brauchen wir als Gemeinde, brauche ich und brauchst du. Das zweite, wir erfahren was vom Wegbereiter, der Ruf zur Umkehr. Markus stellt uns jetzt eine zweite Person vor, nämlich Johannes den Täufer. Aber obwohl Jesus Johannes den Täufer vorstellt, ist immer klar, auch Johannes der Täufer ist nicht die wichtige Person, ist im Hintergrund, es bleibt Jesus. Denn bei Markus ist es interessant, bei Markus erfährt man über Johannes den Täufer nichts über seine Geburt, man erfährt nichts über seine Jünger, über seine Elia-Rolle, über die Gerichtspredigt, was er gepredigt hat. All das ist für Markus nicht wichtig. Was nicht heißt, dass es nicht wichtig war, aber in dem Zusammenhang war es nicht wichtig, weil es Markus darum geht, dass Jesus rauskommt und nicht Johannes. Darum wird Johannes hier kaum beschrieben und kaum benannt. Er wird der Wegbereiter des Messias. So beschreibt ihn Markus hier. Wir lesen mal die Verse 2 bis 4. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ihr werdet jetzt sehen, die Bibel hat manchmal die Freiheit gehabt, Zitate aus verschiedenen Versen zusammenzufügen. Der Großteil ist aus Jesaja, es waren aber noch zwei andere Verse beteiligt. So, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Und jetzt sagt Markus, das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Also die Kombination der Verse soll deutlich machen, Johannes ist dieser Wegbereiter. Auch wenn bei den anderen Stellen im Alten Testament dann Engel steht, aber Engel und Bote ist im Hebräischen das gleiche Wort. Man kann auch Bote schreiben. Wundert euch also nicht, wenn ihr nachguckt, da steht dann teilweise Engel, ist aber das gleiche Wort. Nur zur Erklärung. Ich habe schon gesehen, du hast schon geguckt, damit du nicht, ist gut, aber damit ihr, so. Aber was sagt Johannes, Markus damit? Etwas ganz Wichtiges, er sagt, das Kommen Jesu ist nicht eine spontane Entscheidung von Gott, der gesagt hat, wie komme ich mit dem Sauladen jetzt zurecht, was mache ich? Sondern das ist geplant, das ist Erfüllung einer Verheißung. Das hat Gott schon lange im Sinne gehabt. Jemand hat es so schön beschrieben, es atmet seine Treue zu Israel, dass er das, was er Israel versprochen hat, wahr werden lässt. Man muss wissen, bei Verheißungen im Alten Testament, die erfüllen sich manchmal im doppelten Sinne. Einmal im wörtlichen Sinne, so wie in unserem Text. Es gab wirklich in Jesaja die Situation, dass Gott dem Volk ankündigt, da sie Gottes Gebote immer wieder gebrochen haben, fremde Götter angebetet haben, hat er gesagt, ihr werdet in die Verbannung geführt. Das geschah dann 250 Jahre später ungefähr, dass ihr in die Verbannung kam. Er sagt ihnen, ihr werdet 70 Jahre in Gefangenschaft sein und dann gibt er ihnen aber das Trostwort mit, was hier steht. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade, wo Gott sagt, ich werde euch nach Hause bringen. Und das hat Gott auch getan. Er hat sein Volk wieder nach Hause gebracht. Das ist die erste Erfüllung. Es gibt aber auch eine zweite Erfüllung, die auf Christus hin, dass nämlich wie damals das Volk in Gefangenschaft war und eine lange Zeit in der Wüste, jetzt die Juden sozusagen Gefangene sind, einmal der Römer, aber auch Gefangene in ihrer Losgelöstheit von Gott. Viele haben sich von Gott losgelöst, haben nur noch Tradition gelebt. Da war nicht mehr viel Leben, geistliches Leben. Die haben Regeln eingehalten, aber nicht mehr Jesus selber, Gott auf dem Herzen gehabt. Die Begegnung war in den Hintergrund gerückt. Und so wie Gott sein Volk aus der Wüste geführt hat, sagt Gott, der Messias, der Wegbereiter wird das vorbereiten, dass der Messias kommt. Der führt euch dann aus der geistlichen Wüste in die Begegnung mit ihm. Man kann das so übertragen sehen. Also Johannes predigt gegen eine orthodoxe, tote Religion. Dass Pharisäer sagen, die Regeln sind wichtiger als die Beziehung zu Gott. Das hätten sie so nicht gesagt, aber sie haben es so gelebt. Das war das Problem. Und Johannes, der macht etwas, der predigt Umkehr. Der stellt sich dahin in der Wüste und fängt an zu predigen und sagt, Leute, euer Leben läuft schief. Ihr seid von Gott weggelaufen, ihr habt gegen Gott gesündigt. Kehrt um. Ihr müsst wieder zu Gott kommen. Das ist eure Rettung. Gott ist eure Rettung. Das ist seine Aufgabe. Und er sagt, und es wird der kommen, auf den ihr wartet. Er bereitet den Weg für Jesus, der nach ihm kommt. Interessant ist, dass Markus den Täufer Johannes eigentlich mit dem Elia aus dem Alten Testament gleichsetzt. Denn so wie der Elia im Alten Testament, der lebte auch eine Zeit lang in der Wildnis, die Raben mussten ihn versorgen, weil er sich verstecken musste. Elia war ähnlich gekleidet wie Johannes. Wir lesen im Alten Testament im 2. Könige, einmal weitermachen bitte, über den Elia. Da fragen Leute, was war das für ein Mann, der euch begegnete und das zu euch sagte? Und sie sprachen zu ihm, er hatte einen Mantel aus Fell, ein Ledergurt um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tischbieter. Also Johannes hat die gleiche Botschaft. Ne? Elia hat auch immer gesagt, kehrt um, glaubt an Gott. Erinnert euch an den Wettbewerb, sage ich mal, als Elia auf den Berg kommt und die Baalspriester mit ihnen in den Wettbewerb tritt. Sie sollen Opfer bringen, dann soll Feuer vom Himmel fallen. Und da steht, und die tanzen den ganzen Tag, sie ritzen sich und beten und schreien, die Baalspriester, nichts passiert. Und Elia, bevor das angefangen hat, hat er den Leuten gesagt, was hinkt ihr noch nach beiden Seiten, entscheidet euch endlich. Ihr braucht Klarheit. Und nachdem die Geschichte zu Ende ist, darf Elia eben sein Opfer bringen. Er lässt noch mehr Wasser drüber schütten, betet und sagt, Gott, jetzt kannst du dich als Herr erweisen. Es fällt Feuer vom Himmel, verzehrt das ganze Opfer und die Steine. Und dann rufen die Leute, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. So ähnlich war es bei Elia. Ne? Der predigt und den Leuten fällt es wie Schuppen von den Augen und die sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ich bin so einer, ich muss wirklich mein Leben ändern. Und dann kommen sie zu dem Johannes oder sind schon da und er sagt, lasst euch taufen als Zeichen, dass ihr die Vergebung empfangen habt. Interessant, Juden kannten eine Taufe, aber nur für Heiden. Wenn Heiden Juden wurden, dann gab es die sogenannte Proselytentaufe, dann wurden die getauft. Aber dass Hebräer sich taufen ließen, das ist etwas ganz Neues. Juden kannten Waschung, aber nicht Taufe. Aber Johannes will deutlich machen, ihr habt das Gott versprochen, das soll ein Zeichen sein, lasst euch taufen. Wir werden gleich noch hören, dass es eine andere Taufe wie die von Jesus ist und die Menschen tun es. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Stellt euch vor, Johannes, der Wegbereiter, ist ein sehr erfolgreicher Prediger. Da steht, die Menschen aus der ganzen Gegend, aus ganz Judäa und Jerusalem kommen zu ihm, sind erschüttert, werden getroffen, viele Menschen kehren um, bis auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, von denen heißt, sie wollen es nicht. Das steht bei Lukas nicht hier. Also die Menschen kehren um, aber sein Dienst ist erfolgreich und viele Menschen denken eigentlich, ich bin es nicht, noch nicht, ich bin zwar im knackigen Alter, aber das ist so. Also der Johannes ist erfolgreich, die Leute fangen an, ihn zu bewundern, wie gut er predigen kann. Es kommt sogar so weit, in Lukas lesen wir das nicht in unserem Text, Lukas 3, Vers 15, das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. So, Johannes hat eine große Gefolgschaft um sich geschart, viele Menschen, hat viele Jünger, die seiner Lehre gefolgt sind, großen Erfolg, als er die Ankunft Jesu predigt. Und wenn man bewundert wird, kann das dazu führen, dass man stolz wird, dass man auf sich eingebildet wird, dass man mehr von sich denkt, als einem zusteht. Benjamin Franklin hat mal gesagt, es gibt wahrscheinlich keine Leidenschaft, die so schwer zu bezwingen ist wie der Stolz. Er hat gesagt, verstecke ihn, kämpfe gegen ihn an, unterdrücke ihn, töte ihn ab, so oft du willst. Er ist immer noch da, wird sich immer wieder zeigen. Selbst wenn ich ihn ganz überwinden könnte, dann wäre ich wahrscheinlich stolz auf meine Demut. Schön formuliert. Und jetzt schauen wir Johannes den Täufer an. Das finde ich so erstaunlich. Johannes der Täufer nimmt nichts für sich. Dem steigt das nicht zu Kopf, ne, dass die Leute ihn bewundern und so viele umkehren. Der Schuster bleibt bei seinen Leisten. Denn Johannes, der hat eins verstanden, er weiß, es geht bei seinem Dienst nicht um ihn, sondern es geht um Jesus. Und er weiß, die Menschen müssen nicht ihm folgen, sondern Jesus. Und später schickt er sogar Jünger Jesus hinterher, seine eigenen, sagt, geht mit ihm. Ne? Und darum kann er sagen, in Markus 1, Vers 7, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Wisst ihr, ein jüdischer Schüler, der bei einem Rabbi war, hatte auch Pflichten. Der durfte dem Rabbi nicht nur zuhören, der Rabbi durfte dem auch Arbeiten geben. Auch im Haus, wenn Schüler mit einem Rabbi ins Haus gingen. Aber die Arbeit, die Schuhe auszuziehen, aufzubinden, war so eine tiefe Arbeit, dass das noch niemals ein Sklave, ein hebräischer Sklave durfte. Das machten nur heidnische Sklaven. Und jetzt sagt Johannes, ich bin es noch niemals wert, wie ein heidnischer Sklave, dir die Schuhe auszuziehen, dem Jesus. Denn er ist viel größer als ich. Also ich finde, Johannes ist ein Vorbild des selbstlosen Dienens. Das finde ich wirklich erstaunlich. Er kennt seine Aufgabe und er ist damit zufrieden. Und er weist auf Christus hin. In Johannes sagt er dann, in Johannes 1, Vers 19, sich den bekannten Vers, als seine Jünger um sich rum sind, sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt trägt. Der weist weg von sich auf Jesus hin. Jesus sprach wie Johannes viel über die Gottesherrschaft, aber Jesus hat es anders gemacht als Johannes. Eindringlicher hat Jesus es gemacht. Ich will es mal vergleichen, jemand hat das so versucht mit einem Bild. Kann man erkennen, was es sein soll? Sitzt jemand am Steg, ne, und am Wasser, eine Bleistiftskizze, und hat jemand gesagt, Johannes war im Prinzip, der hat in Schwarz-Weiß wie eine Bleistiftskizze gepredigt. Und jetzt predigt Jesus einmal weiter, das ist dann eher ein Ölgemälde, bunter, reichhaltiger, treffender, die Menschen bewegender, umfassender, weil Johannes vieles noch nicht wusste, was Jesus wusste. Bei Johannes herrscht Fasten, seine Jünger fasten, bei Jesus herrscht Hochzeitsfreude. Jesus sagt, wenn die Leute mit dem Bräutigam unterwegs sind, dann ist kein Fasten, dann ist Feiern. Der lebt das anders. Ne, Johannes, der hat Wasser gebracht zur Taufe. Was macht Jesus auf der Hochzeit? Der macht aus Wasser Wein. Jesus hat umfassender gepredigt. Und vor allem, der wichtigste Unterschied kommt gleich in dem dritten Punkt. Aber was Johannes gemacht hat, er hat die Herzen der Menschen zu Jesus bekehrt und nicht zu ihm. Wenn er sagt, kehrt um zu Gott, war es auch Gott und nicht Johannes. Johannes lenkt den Blick auf Jesus, den Gekreuzigten. Weil Johannes weiß, wer bei Jesus ist, der ist beim Vater. Und was Wichtigeres kann es für Menschen nicht geben. Also ich wünsche dir und mir, dass wir wirklich auch so eine Einstellung haben können wie Johannes. Selbst wenn wir manchmal für manche Menschen den Weg bereiten, dass wir unsere Rolle nicht vergessen, wir sind immer nur Wegbereiter und nicht die, die Menschen wirklich bewegen. Das dritte und letzte, der Unterschied, das neue Leben. Jetzt kommt eigentlich der große Unterschied zwischen der Lehre des Johannes und der Lehre von Jesus. Und Johannes tut das selber. Er spricht von ich und er. Der setzt das selber in Kontrast. Wir lesen Vers 8, da sagt er, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Also beide taufen Und das ist auch wichtig, dass beide das tun, denn Johannes tauft, damit die Leute später offen sind für die Taufe, die Jesus ihnen bringt. Und Jesus lässt sich taufen, um deutlich zu machen, dass er wie die Menschen sich unter Gott stellt, und er bestätigt den Johannes als Täufer. Beide taufen und es ist beides richtig. Aber dann gibt es eben den großen Unterschied, den Johannes hier nennt, wodurch Jesus der unvergleichlich Stärkere ist. Darum ist er nicht wert, Jesus die Riemen seiner Sandalen aufzubinden, denn der Johannes tauft mit Jordanwasser und Jesus mit heiligem Wasser, mit dem Heiligen Geist selbst. Das ist eine andere Qualität. Ein alter Erweckungsprediger Elias Schrenk hat dazu einmal geschrieben, er, also Johannes, konnte nur vorbereiten für den Herrn. Die Macht der Sünde konnte er nicht brechen. Geistesmenschen konnte er nicht schaffen. Das ist einzig Jesu Werk, der kam, um mit dem Heiligen Geist zu taufen. Das hat der Johannes gewusst. Es gibt einen großen Unterschied zwischen seiner Taufe und der von Jesus. Johannes tauft, dass Menschen umkehren und Buße tun, aber er konnte die Menschen an sich nicht verändern. Und er weiß, wenn der Messias kommt, der Retter, Gottes Sohn, der kann Menschen so verändern, dass auch ihr Leben sich verändert, dass sie neue Menschen werden, dass der Heilige Geist sie zu neuen Kreaturen macht. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt es Paulus, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und zwar deshalb, weil Gott den Menschen neu geboren hat, zur Welt gebracht hat, der Heilige Geist in den Menschen wohnt und sie neue Kreaturen sind. Ich möchte das mit einem Beispiel deutlich machen, damit man sieht den Unterschied nochmal zwischen Johannes und Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ich habe auch kein Foto gefunden, das aussagekräftig war. Nicky Cruz war mal früher recht bekannt in christlichen Kreisen, weil der ein Bandenmitglied war und sich irgendwann bekehrt hat. Und das war so eine ungewöhnliche Geschichte. Kennt ihr noch jemand? Ja, manchen ist er noch bekannt. Die jungen Leute nicht. So. Also der war Anführer einer Gang in New York, war ein brutaler Kerl, ein junger Kerl, der sich da seine Stelle als Anführer hart erkämpft hat, dadurch, dass er eben auch wirklich gemein und gefährlich war. Und der ist irgendwann zum Glauben gekommen bei einer Evangelisation. Durch Wilkerson, David Wilkerson, kam er zum Glauben. Und dann erschreibt er, was das für ihn bedeutet hat, als er zum Glauben gekommen ist. Das muss ich jetzt teilweise vorlesen, sonst ist es nicht so, als wäre es von ihm. Dann schreibt er, als Gangmitglied, der in einer schlimmen Kindheit aufgewachsen ist, zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich geliebt. Gott wurde mein Vater und ich wurde sein Sohn. Ich spürte förmlich, wie die Wärme des Heiligen Geistes in meine Seele kam und mein Herz umarmte. Und dann bringt er ein Bild, erklärt, wie er das erklärt. Er sagt, das war wie auf einem Operationstisch. Ich lag da wütend und verwirrt. Jesus war der Chirurg, der über mir steht. Mein Herz war gebrochen. Und dann sagt er, er griff sanft nach mir und schloss meine Augen. Dann öffnete er meinen Brustkorb, griff tief in mich hinein und zog mein Herz heraus. Er hielt es in seinen Händen, ein Herz voller Hass, Wut und Bitterkeit, die mich verzehrte, die Gebrochenheit meiner Vergangenheit, die mein Leben und meine Seele zerstörte. Und dann sagte er, dann führte Jesus mein Herz an seine Lippen und küsste es. Er streichelte es und nähte die Wunden. Dann legte er es zurück in meine Brust und schloss sie. In einem Augenblick wusste ich, dass es mir besser ging, dass mein Herz nicht mehr gebrochen war. In diesem Moment wusste ich, dass ich eine neue Schöpfung war. Ich hatte ein neues Herz, ein Herz der Liebe und des Mitgefühls und der Reue. Und er schreibt, all die Gefühle des Hasses und der Verbitterung waren verschwunden. Meine Sünden waren mir vergeben. Endlich war ich frei. Und dann schreibt er noch weiter, als sein erstes Kind geboren wird, Elisha hieß sie, glaube ich, ja. Als sein erstes Kind geboren wird, erinnert er sich, dann ist er schon Christ, ne, er bemüht sich jetzt ein guter Ehemann zu sein, er kannte das aus seiner Kindheit gar nicht. Sein erstes Kind wird geboren und er erinnert sich an einen Sachverständigen, der damals bei Gericht etwas zu ihm gesagt hat, Der Sachverständige hatte ihm damals gesagt, ein Psychologe, Niki, du kannst niemals eine normale Familie gründen. Wenn du eine Frau hast, wirst du sie misshandeln, wirst du sie schlagen. Und wenn du Kinder hast, wirst du sie schlagen. Wirst du sie misshandeln. So, nochmal, wenn du eine Frau hast, wirst du sie schlagen. Wenn du Kinder hast, wirst du sie misshandeln. So. Und dann sagt der Psychologe zu ihm damals, denn du hast eine dunkle Seite in deinem Leben, eine Seite, die dich langsam, aber sicher umbringt. Und als sein Kind zur Welt kommt, erinnert er sich daran, dass der Psychologe das zu ihm gesagt hat, dass er das nicht kann. Und dann schreibt er so, finde ich so bewegend, die ersten 4 Wochen, als sein Kind auf der Welt ist, kann das nicht in den Arm nehmen. Er steht an der Wiege und streichelt es und lächelt es an und das kichert auch zurück, aber er nimmt es nicht in den Arm. Und dann fragt ihn seine Frau, Gloria, warum er das Mädchen noch nie in den Arm genommen hat. Und dann sagt er, ich kann nicht, ich weiß nicht wie. Und dann legt sie ihm das Kind in die Arme und sagt er, als das Kind dann an seiner Brust liegt, sagt er, es war ein Gefühl, wie ich es noch nie erlebt hatte. Ich konnte die Zärtlichkeit und Liebe spüren, die durch mein Herz bis in meine Seele strömte. Es war überwältigend. Tränen bildeten sich mir in den Augen. So viel Gefühl. Wie hätte ich mich nur in einem solchen Moment der reinen und unschuldigen Liebe, wie hätte ich mich nur auf einen solchen Moment der reinen und unschuldigen Liebe vorbereiten können? Zum ersten Mal in meinem Leben verstand ich, was es bedeutet, Vater zu sein. Teil einer Familie zu sein. Es war, als würde mir Gott sagen, Niki, das ist mein Geschenk an dich. Du hast mir deine Seele anvertraut und jetzt vertraue ich dir dieses wunderschöne Kind an. Vergiss nie, dass du zu mir gehörst, dass sie zu mir gehört. Kümmere dich um sie, beschütze sie, unterrichte sie, liebe sie, wie ich dich geliebt habe. Der Heilige Geist hat es geschafft, dass diese Aussage des Psychologen über sein Leben nicht wahr wurde, weil Gott diesen Menschen verändert hat. Das ist der Unterschied zwischen Johannes und Jesus. Der Unterschied, den wir brauchen, weil Jesus dein und mein Leben wirklich verändern kann, neu machen kann. Ich kenne nicht jeden von uns, der heute hier ist. Ich möchte dich einfach fragen, ist Jesus auch schon der Herr deines Lebens? Hast du den Heiligen Geist in deinem Leben? Dann, das ist das, was Jesus tun kann. Er kann dein Leben wirklich neu machen, gestalten, wenn du in deinem Leben vieles falsch gemacht hast, schuldig geworden bist, wenn du ohne Gott gelebt hast. Lädt Jesus dich ein und sagt, mach dein Leben an mir fest. Ich kann dein Leben wirklich umgestalten und dich verändern, egal was andere Menschen über dich gesagt haben, egal was du selber über dein Leben sagst, weil der Geist Gottes uns verändern kann. Ich komme zum Schluss. Tja, wie kann man jetzt so eine Predigt zusammenfassen? Am besten, wie man angefangen hat, ne, mit Jesus. Das passt ganz gut. Im ersten Gedanken ging es ja um Jesus. Ich möchte einfach nochmal von Jesus reden mit Worten aus dem Philipperbrief. Jesus, in seinem Namen ist allein Heil. Und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie selig werden können, als der Name Jesus. In dem Namen Jesus werden sich beugen die Knie all derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und die Zungen aller werden bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und dann hat jemand dazu geschrieben, fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Sein Name ist Jesus, denn er rettet sein Volk von ihren Sünden. Jesus, mehr habe ich nicht zu sagen. Amen. Wir beten nochmal. Herr, ich danke dir, dass der Markus in dem Evangelium das als allererstes, das Wichtigste zuerst nennt, auch in so einer Klarheit, wer Jesus ist, was es bedeutet, Jesus zu kennen. Und ich danke dir, wenn wir Christen sind, dass wir dich kennengelernt haben, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt und uns verändert. Ich möchte dich auch bitten für den oder die, die heute vielleicht da sind und diesen Schritt noch nicht gemacht haben, dass sie den Mut haben, ihr Leben dir anzuvertrauen, dich zu bitten, ihr Herr zu werden und sie zu verändern Und dann gilt auch diese Zusage, dass du eine neue Kreatur schaffst, dass Menschen verändert werden durch deinen Geist. Und Herr, mehr können wir den Menschen eigentlich auch nicht sagen als Jesus. Wir wünschen uns, dass wir so ein bisschen wie Johannes sein können, von uns auf dich wegweisen können, dass wir gute Wegweiser für dich sind hier in der Stadt, in unserem Umfeld. Gebrauch uns da und gib, dass ja, wir als Gemeinde diese Botschaft verkündigen. Jesus, mehr haben wir nicht zu sagen. Amen. Das singen wir jetzt bei dem Lied.